Ja, herzlich willkommen zur Bibelstunde. Schön, dass Sie sich heute aufgemacht haben. Am Morgen habe ich gedacht, jetzt merkt man so langsam, dass es November wird. So, wir treffen uns ja am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Heute wird auch in vielen Gemeinden für die verfolgten Christen weltweit gebetet. Und ich habe gedacht, nach den Ereignissen in Frankreich, die sich zugetragen haben, ist es ja deutlich, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass wir hier so in allem Frieden uns treffen, um Gottes Wort zu hören. Wir wollen uns jetzt mal mit dem ersten Lied ganz bewusst daran erinnern, dass wir eine Hoffnung haben, die weit über dieses Leben hinaus in die Ewigkeit reicht. Wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Das ist das Lied Nummer 361 in diesen grünen Büchern. Und das singen wir jetzt ganz bewusst zum Anfang. 361.
Ja, das ist immer wieder gut, dass wir uns diese Hoffnung zusingen, dass wir sie vor Augen haben, unser Ziel, auf das wir zugehen, dass wir vor Augen haben, dass wir ein herrliches Ziel haben. Und dass wir auch vor Augen haben, wen wir dort antreffen, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Und es ist so gut, dass wir auch am Anfang einer Bibelstunde uns klar machen, wer hier unter uns ist. Unser großer Gott, unser Herr Jesus Christus. Und deswegen lese ich einige Verse aus dem Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Und dazu singen wir jetzt einen Chorus, der hier vorne an der Leinwand erscheint. Ja, er ist der große Gott, der herrliche Gott, der heilige Gott, aber er ist auch der Gott, der voll Barmherzigkeit und Erbarmen ist. In seiner Treue neigt er sich auch in unsere Not und hält uns fest an seiner Hand. Und so geht auch der Psalm weiter. Sie sollen preisen von deiner großen Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Da erscheint wieder ein Lied hier vorne, was wir singen.
Ja, wir haben das schon am Anfang gesehen, dass heute Herr Pfarrer Markus Hägele hier die Bibelstunde hält, und wir freuen uns sehr, dass auch seine liebe Frau mitgekommen ist. Soweit ich das weiß, sind Sie das erste Mal um diese Zeit hier im Saal des Mutterhauses, obwohl Sie ja gar nicht so weit weg entfernt wohnen und wirken. Pfarrer Hägele ist engagierter Pfarrer in Scharnhausen in Ostfildern. Und ein Gemeindemitglied hat ihn mir so beschrieben: Er hat ein großes Herz für Kinder und ein großes Herz für Israel. Er ist im Vorsitz vom Evangeliumsdienst für Israel. Und dritter Punkt, jeder Gottesdienst ist für ihn ein Fest. So ist das also angekommen in der Gemeinde. Sie waren mitverantwortlich für die Durchführung jetzt von Pro Christ dort in Ostfildern. Und es ist Ihnen auch ein Anliegen, dass die Flüchtlinge, die jetzt nach Scharnhausen kommen und einziehen werden, auch von der Kirchengemeinde begrüßt werden. Das wollen wir auch im Gebet unterstützen. Ihr Thema heute könnte nicht aktueller sein. Paris, für viele die Stadt der Liebe. Und seit den Anschlägen am Freitag ist diese Stadt zu einer Stadt des Schmerzes und der Verzweiflung, ja sogar des Hasses geworden. Wie sollen wir mit solchen Ungeheuerlichkeiten umgehen? Die Bibel rät uns, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Das ist nicht so leicht gelebt, wie gesagt. Vielen Dank, Herr Pfarrer Hägele, dass Sie uns heute diesen Bibelvers aus dem Römerbrief entfalten. Wir freuen uns drauf.
Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich finde es auch schön, heute mal hier zu sein. Ich kann mich erinnern, vor gut 20 Jahren war ich mal als Teilnehmer hier mit dabei in der Bibelstunde. Ja, ich möchte zu Anfang mit uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diesen Nachmittag, für unser Zusammensein, für die Freiheit, in der wir dein Wort hören können, uns versammeln können. Für die Gemeinschaft, die wir miteinander erleben dürfen, dank sei dir. Schenk du uns jetzt ein offenes Herz für dein Wort und gib du uns ein Wort für unser Herz, das von dir kommt, das uns stärkt in unserem Glauben, in unserem Vertrauen auf dich, das uns Halt gibt, dass diese Liebe Wirklichkeit werden lässt in uns, die allein du schenken kannst. Danke, dass du in unserer Mitte bist, mit deinem Heiligen Geist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zwischen Hass und Liebe. Als ich dieses Thema ausgewählt habe, dachte ich noch nicht, dass zwei Tage vorher ein so schlimmer Anschlag stattfinden würde, wie Sie es gerade schon erwähnt haben. Wir sind alle schockiert über diese Taten des Hasses, die da am Freitag in Paris geschehen sind. Viele fragen sich, was kommt da noch alles auf uns zu? Wie können wir uns schützen? Wie können wir geschützt werden vor diesen hasserfüllten Taten der Islamisten? Und eine ganz andere Frage ist, was das alles mit unserer Gefühlswelt macht, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, die in uns brodeln, Verzweiflung, Ärger, Trotz, Wut, Angst, Traurigkeit, Mitgefühl. Hat die Liebe eine Chance gegen den Hass? Oder frisst sich der Hass immer tiefer hinein in unsere Welt, in einzelne Menschen, womöglich in unser eigenes Herz? Vor kurzem stand in einer großen deutschen Wochenzeitung ein langer Artikel unter der Überschrift Feuer im Kopf. Ein längst überwunden geglaubtes Gefühl ist wieder da, der Hass. Oder war er nie weg? In unserem Land zeigt sich dieser Hass offen in den Menschen, die Asylbewerber angreifen, Brandanschläge auf ihre Unterkünfte verüben. Im Internet sind so viele Hassbotschaften zu finden. Seit es die Möglichkeit für jeden gibt, im Netz alles zu kommentieren, ist das Internet voll von verletzenden Bemerkungen, aggressiven Drohungen, menschenverachtenden Hassbotschaften. Vor allem Politiker und andere in der Öffentlichkeit auftretende Menschen sind davon betroffen. Ein wachsendes Problem ist auch der Antisemitismus bei uns in Deutschland. Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. So skandierten palästinensische Demonstranten in Berlin. Sie sind nicht gesprächsbereit, können den anderen nicht wahrnehmen als Mitmenschen, sehen in ihm nur den Feind. Menschen hassen Menschen, die ihnen völlig unbekannt sind. Sie haben kein Interesse an einem Gespräch, haben keine Offenheit für den anderen, wollen sich auch überhaupt nicht in den anderen hineinversetzen. Matthias Berg, der vor kurzem noch stellvertretender Landrat im Kreis Esslingen war, ist konzergan geschädigt. Er berichtet in seinem Buch »Mach was draus« von Erlebnissen, die ihn mit dem Hass seiner Mitmenschen konfrontierten und ihn herausforderten, damit irgendwie umzugehen. Er ist während seines Studiums eines Abends in einer Kneipe zusammen mit zwei Freunden. Sie stehen an der Theke, unterhalten sich gemütlich. Der Wirt macht ihnen gerade 3 Bier, als ihn jemand unsanft von hinten anrempelt. Angetrunken, aber nicht betrunken. Dieser Fremde raunt ihm halblaut, aber doch hörbar zu. Vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich noch vergast. Noch bevor Berg überhaupt oder irgendwie reagieren kann, packt sein Freund, Tennislehrer, mit einem beeindruckenden rechten Unterarm diesen Fremden. Er nimmt ihn am Kragen und hält ihn fest. Und so stehen sie da, wie so ein Standbild im Film. Der eine Freund und Berg mit überraschter, leicht verdatterter Miene. Der andere mit entschlossenem Gesichtsausdruck, den Fremden mit ebenfalls ziemlich verdutztem Gesicht immer noch am Kragen festhaltend. Und dann hinter dem Tresen der Wirt, der gerade im Begriff ist, die Biere rüberzuschieben. Sie schauen den Wirt an, der schüttelt den Kopf. Es ist klar, dass es keine gute Idee wäre, jetzt mit dieser körperlichen Auseinandersetzung weiterzumachen. Der Freund von Berg lässt diesen Fremden los und der Wirt wirft diesen dann hinaus. Berg fragt sich hinterher, welche Reaktion auf so einen Vorfall ist richtig? Spontan hätte er am liebsten zugeschlagen oder eine scharfe verbale Reaktion gezeigt. Berg denkt lange darüber nach und holt sich Rat und kommt zu dem Schluss, in Zukunft zu versuchen, ruhig zu bleiben. Und er legt sich eine Frage zurecht, die er dem Beleidiger stellen will in vergleichbaren Situationen. Wenn so jemand ihn wieder verbal angreifen wird, wird er ihn fragen, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Könnten Sie das bitte wiederholen? Damit gewinnt der Angegriffene Zeit. Er spielt den Ball unkommentiert zurück und gibt dem Gegenüber die Gelegenheit, noch einmal neu zu formulieren. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass derselbe identische Angriff ein zweites Mal geführt wird. Außerdem nimmt sich Berg noch eine alte Redewendung vor, um seine innere Haltung bei solchen Angriffen zu verändern und Ruhe und innere Gelassenheit auszustrahlen. Was kratzt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihm reibt? Eine solche Haltung kann sicher dazu helfen, so schwierige Situationen der Konfrontation zu überstehen und eben nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen, Hass mit Hass zu beantworten, zurückzuschlagen. Jesus geht allerdings noch viel weiter, wenn er in der Bergpredigt in Matthäus 5 sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Besonders herausgefordert durch das, was Jesus hier sagt, sind die Christen, die in den israelisch-palästinensischen Konflikt involviert sind. Dieses Thema spreche ich hier an, weil ich eben durch den Evangeliumsdienst für Israel eine Versöhnungsbewegung kennengelernt habe, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Brücken zu bauen zwischen diesen so verhärteten Fronten zwischen Israelis und Palästinensern. Diese Versöhnungsbewegung nennt sich Musalaha. Vielleicht hat der eine oder die andere schon davon gehört. Dieses Wort bedeutet ins Deutsche übersetzt Versöhnung, Vergebung. Musalaha hatte sich zur Aufgabe gemacht, durch Begegnung und gemeinsame Erlebnisse den Boden zu bereiten für Friedensgespräche. Es gibt ja wenig Konflikte auf unserer Welt, die solch heftige Emotionen hervorrufen bei Gesprächspartnern wie eben der israelisch-palästinensische Konflikt. Die Gefahr auf beiden Seiten ist groß, den anderen nur noch als Feind zu sehen, nicht mehr als Mitmenschen. Beide Seiten können etwas tun, um den anderen in einem neuen Licht zu sehen. Und das gilt auch für uns, die wir diesen Konflikt von außen beobachten, sehen. Unter uns gibt es auch beides, die einen, die sich ganz auf die Seite der Palästinenser schlagen und die anderen, die einseitig nur die Interessen Israels im Blick haben. Daniel Juster, ein israelisch-amerikanisch-messianischer Jude, macht sich dafür stark, dass die Israelis sich für Gerechtigkeit einsetzen, Empathie zeigen für die Palästinenser, die seit Generationen im Land wohnen. Und an die Palästinenser gerichtet, stellt er fest, wenn die Palästinenser Gottes Erwählung des Volkes Israel und seinen rechtmäßigen Anspruch auf das Land nicht anerkennen, dann stellen sie das Fundament in Frage, auf dem die Möglichkeit nationalen Segens für sie ruht. Wenn sie Gottes Versprechen nicht anerkennen, sind sie grundlegend ungerecht und widerstehen Gott und verlieren ihre Rechte im Land. Also beide müssen sich bewegen, die Israelis und die Palästinenser. Baruch Maos, eine Säule im jüdisch-messianischen, in der jüdisch-messianischen Bewegung, erinnert an die Worte der biblischen Propheten. Er sagt, jede Sicht der Gegenwart oder der Zukunft, die Israel dahin versichert, dass ihnen das Land gehört, dabei aber nicht an die Sünde Israels erinnert, lässt die Last der biblischen Prophetie vermissen. Die Propheten waren darum besorgt, wie wir es auch sein sollten, dass das Land voll von Gerechtigkeit sei. So wie zum Beispiel der Prophet Amos. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Als Christen sind wir dazu gerufen, uns tief hineinzubegeben in diese komplexen Probleme unserer Welt. Uns nicht zurückzuziehen, sondern da, wo es möglich ist, gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Rein menschlich gesehen ist der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern unlösbar. Auf beiden Seiten ist so viel Hass entstanden, dass es zur Liebe ein himmelweiter Weg zu sein scheint. Als Christen glauben wir, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat und dass aus dieser Versöhnung kein Mensch ausgeschlossen ist. Jeder die Möglichkeit hat, in diesen Raum der Versöhnung hineinzugehen. Versöhnung ist das Herz, die Mitte des Evangeliums. So wie Paulus schreibt in 2. Korinther 5. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Als Menschen, die an Jesus glauben, gehören wir mitten hinein in sein Versöhnungswerk. Wir sind Versöhnte, das ist eine Realität. Und gleichzeitig haben wir die Aufgabe, uns für Versöhnung einzusetzen. Versöhnung ist für uns eine Gabe und gleichzeitig eine Aufgabe. Diese Aufgabe muss unser Leben formen, bis das Friedensreich Jesu anbricht. Als Glieder seines Leibes sind wir Gläubigen, die Versöhnten und die Versöhnenden. An dieser Stelle beschenken uns die Theologen aus dieser Versöhnungsbewegung Musalaha mit wunderbaren Gedanken. Sie sagen, Jesus wird die Quelle für unsere Identität. Unsere Wunden, einschließlich der Wunden aus der Geschichte unserer Gemeinschaften, also aus der Geschichte Israels und aus der Geschichte der Palästinenser, diese Wunden finden Heilung in den Wunden Jesu. Er sagt, unsere Identität im Messias bekommt den Vorrang vor unserer ethnischen Identität. Das heißt, palästinensische Christen und messianische Juden sehen sich zuerst als Nachfolger Jesu und dann erst als Palästinenser und Israelis. Ihre nationale Identität wird durch ihren Glauben nicht ersetzt oder entfernt, aber sie steht nicht mehr an allererster Stelle. Das ist ein niemals zu unterschätzender Schritt in Richtung Versöhnung. Beide Seiten haben sich vorgenommen, dass ihre ethnischen, politischen und theologischen Differenzen ihnen nicht die Freiheit geben dürfen, sich physisch, emotional von ihren Geschwistern im Leib Jesu Christi zurückzuziehen oder sie loszulassen. Sie sagen, wir als messianische Juden oder wir als palästinensische Christen, wir sind unvollständig ohne die anderen. Was die Person aus der einen Kultur einbringt beim Lesen eines Bibeltextes, kann Dimensionen und Inhalte erhellen, die Personen der anderen Kultur nicht so deutlich erkannt haben. Und die Wunden, die sie in ihren Beziehungen erlitten haben, sollten nicht länger Vorurteile und Animositäten befeuern. Erst recht nicht sollen sie schicksalshaft ihre Identitäten festlegen. Ihre Identitäten sind fest verwurzelt im verwundeten und auferstandenen Leib Jesu Christi. Sie wissen natürlich auch, dass Vergebung keine einmalige Veranstaltung ist, sondern ein langer, ein schwieriger Prozess, in dem sie sich verpflichtet haben, einander weiterhin zu vergeben und die Beziehung weiterzuführen, an den Beziehungen festzuhalten. Diese Bewegung Musalaha ist nicht groß, aber sie ist wie ein Samenkorn, das aufgeht und das Früchte bringt. Eine wichtige Erkenntnis dieser Bewegung geht uns alle ganz direkt an. Genauso wie wir unsere leiblichen Geschwister uns nicht aussuchen können, so suchen wir uns auch unsere geistlichen Geschwister nicht aus. Die, mit denen wir Gemeinschaft pflegen und für die wir auch Verantwortung tragen. In einer Schwesternschaft, in einer Kirchengemeinde, in einem Gemeinschaftsverband. Wir sind als Geschwister von Gott so zusammengestellt. Und er möchte, dass wir zusammenbleiben, dass wir aneinander festhalten. Dieser Prozess der Versöhnung ist gewiss kein Selbstläufer, sondern ein Feld des geistlichen Kampfes. Gottes Absichten der Liebe und Gnade stehen auf ewig gegen die destruktiven und spaltenden Pläne der Mächte, die die gefallene Schöpfung regieren. Gottes Reich ist gekommen, es ist angebrochen durch Christus und seine Nachfolger, die im Glauben den Weg Jesu weitergehen, sich von den Maßstäben seines Friedensreiches bestimmen lassen, dieses Ziel immer im Auge haben. Dieses Reich wird kommen und wir gehen darauf zu, das bestimmt unser Reden und Denken. Inzwischen hat Musalaha eine Theologie der Versöhnung entwickelt. Diese Theologie der Versöhnung hat 4 Schritte. Wir können diese Schritte auch gehen in den Konflikten, die wir in unserem Alltag haben. Der erste Schritt, die Geschichte des anderen kennenlernen. Das ist wichtig, dass einer dem anderen seine Geschichte erzählt. Und es ist wichtig, sich einzufühlen in das Denken und Erleben des anderen. Und das gerade auch dann, wenn man dem anderen überhaupt nicht zustimmen kann, wenn man es ganz anders sieht und ganz anders deutet. Das erfordert sehr viel innere Stärke und Mut, ist aber der erste Schritt aufeinander zu. Der zweite Schritt, diese unterschiedlichen Erzählungen zusammenzubringen und Verbindungen zu entdecken. Wir sind Menschen, wir sind Christen. Es gibt vieles, was uns verbindet, trotz allem Trennenden. Als Israeli, als messianischer Jude, als arabischer Christ, als Palästinenser. Bei diesem zweiten Schritt ist es dann unabdingbar, auch Selbstkritik zu üben, dazu bereit zu sein. Das müssen wir uns auch immer wieder fragen. Bin ich bereit dazu, mich kritisieren zu lassen? Kann ich mich selber auch kritisieren und sagen, dieses oder jenes Verhalten, das war nicht in Ordnung. Das muss ich nächstes Mal anders machen. Das tut mir leid. Da muss ich auch einmal um Verzeihung bitten. Der dritte Schritt, ich erkenne das an, dass die Erzählung des anderen ihre Berechtigung hat, dass sie Anerkennung findet, dass ich sie nicht rundweg ablehne, sondern der andere verdient Respekt und ich will über seine Lebenserzählung nachdenken. Ganz wichtig dabei, sich in den anderen hineinzufühlen. Der vierte Schritt bringt noch einen ganz zentralen Gedanken mit sich. Es geht um das Kreuz, um das einmalige Geschehen der Versöhnung. Das ist das Zentrum der Bibel, die Erzählung von der Kreuzigung Jesu, vom Kommen seines Reiches. Und diese Erzählung wird mit hineingenommen in die Erzählung der beiden Konfliktpartner. Das ist die Brücke, über die beide gehen können. Die Kreuzigung Jesu geht alle Menschen an. Alle Menschen sind zum Bild Gottes geschaffen. Durch die Schuld des Menschen ist dieses Bild Gottessein verdreht und verkehrt worden. Wahres Bild Gottes ist allein Christus. Aber durch seine Versöhnung am Kreuz kann er uns wieder zum wahren Bild Gottes machen. Und als wahres Bild Gottes hören wir auf zu hassen und werden verwandelt durch die Liebe, die Gott in uns hineinlegt. Diese vier Schritte möchte ich uns empfehlen, auch in unseren Konflikten zu gehen. Einfühlen in den anderen, seine Geschichte hören mit offenen Ohren, Selbstkritik üben. Dass wir das, was der andere sagt, nicht von vornherein abkanzeln als völlig falsch. Und dass wir den Konflikt vom Kreuz Jesu her denken, der seinen Feinden vergeben hat und der Versöhnung erreicht hat. Ein Teilnehmer aus diesem Versöhnungsprogramm Musalaha berichtet, Versöhnung bedeutet mehr als Menschen, die sich hassen und dann zu Freunden werden. Versöhnung repräsentiert das Herz Gottes. Deshalb liebe ich Musalaha. Musalaha sind die einzigen, die sich um wirkliche Versöhnung bemühen. Und ein anderer Teilnehmer, ein Palästinenser, sagt, wisst ihr, wenn ihr jemanden nicht liebt, ihn nicht seht, dann gibt es da eine Mauer zwischen euch. Es ist so, als ob man Streit mit seiner Schwiegermutter hätte. Wenn man nicht geht und sie besucht, wird sich der Konflikt verschlimmern. Man wird nicht versuchen, sie zu lieben, wenn man sie nicht sieht. Dasselbe gilt für die Israelis. Wenn man sie nicht sieht, sich nicht mit ihnen trifft, sie nicht kennenlernt, kann man auch nicht lernen, sie zu lieben. Musalaha hilft, diese Mauern niederzureißen. Ein ganz wichtiger Baustein von Musalaha sind die gemeinsamen Freizeiten, die immer außerhalb Israels stattfinden. Auf neutralem Boden, da erleben sich die Teilnehmer ganz persönlich. Auch davon ein kurzer Erfahrungsbericht. An einem Tag im Camp machten wir eine Paddeltour auf einem See in Norwegen. Es war wunderschön. Man konnte seinen eigenen Atem hören. Aber nicht nur das, ich konnte Gott hören. Ich kann es nicht beschreiben. Ich fühlte eine riesengroße Liebe und der ganze Hass, der in mir gewesen war, verschwand. Seit diesem Moment fühle ich keinen Hass mehr. Ich werde nie mehr jemanden hassen. Im Leben dieser Menschen, die das berichten, ist ein Stück von dem Wirklichkeit geworden, was Paulus in Römer 12 schreibt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir alle wissen, wie schwer das ist, das im Alltag umzusetzen. In den kleinen, gewöhnlichen Streitereien, die man so hat. Zwischen Hass und Liebe. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich gegen in mir aufkommende Hassgefühle kämpfen muss. Das passiert mir in Konflikten mit Menschen, mit denen ich mich einfach nicht gut verstehe, die ganz anders ticken als ich. Hassgefühle steigen in mir auch vor allem dann auf, wenn ich von all diesen scheußlichen Verbrechen des IS und anderer islamistischer Gruppierungen höre, so wie jetzt wieder in Paris. Mir hat ein persönliches Wort eines jungen ägyptischen Christen sehr geholfen. Er heißt Tony Retzk und ist Künstler. Er gehört zu den Kopten, den Christen in Ägypten. Er ist Künstler und wir werden jetzt gleich ein Bild von ihm sehen, und zwar zu diesem schrecklichen Geschehen, das am 15. Februar diesen Jahres bekannt wurde, als 21 koptische Christen in Libyen ermordet wurden. Wir sehen jetzt diese Ikone 21 Märtyrer vor Christus. Das Meer hinter diesen Märtyrern ist rot gefärbt von ihrem Blut, die Stolen, die sie über ihren Gewändern tragen, und die Kronen, die die beiden Engel vom Himmel bringen, sind Symbole für das Martyrium. Im biblischen Buch der Offenbarung steht das Jesuswort: Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus ist auf der Ikone links zu sehen. Mit offenen Händen und mit Blickkontakt zu den Märtyrern. Tony Retzk erzählt: Als ich sah, wie diese christlichen Männer gezwungen wurden, sich auf den Bauch zu legen und wie Messer durch ihre Kehlen schnitten, hörte ich Schreie: Ja, Rab, ja, Jasu, was wörtlich übersetzt heißt: Mein Herr Jesus Christus. Als ich das hörte, wurde ich erfüllt von Schmerz, Qual, Ekel, Wut und größter Verachtung. Ehrlich, nichts kann beschreiben, was wir alle in der Gemeinschaft der Kopten an diesem Sonntag fühlten, als wir sahen, wie 21 unserer Brüder geschlachtet wurden wie Tiere. Das Ausmaß der Grausamkeit innerhalb des Islamischen Staats liegt jenseits allen Verständnisses und sicher auch jenseits aller Worte. Einer meiner Freunde war auch sehr wütend, und wir sprachen über unseren Hass auf diese Männer, die ein solch feiges Verbrechen begangen hatten. Wir sprachen darüber, wie einfach es ist für uns, zu hassen, aber wie sehr das gegen die Lehre Jesu verstoßen würde, der uns lehrt, unsere Feinde zu lieben, sie zu segnen und nicht zu verfluchen und für diejenigen zu beten, die uns verfolgen. Hass ist ein Gift. Wenn du ihm einmal erlaubst, in dein Herz zu gelangen, wird es allmählich deine Sinne zerstören, deine Gefühle, deine Menschlichkeit, und am Ende wird es die Macht über dein Leben bekommen. Deswegen hat uns der Herr geboten, unsere Feinde zu lieben, um unserer selbst willen, damit wir lernen, rein und heilig zu sein und voller Liebe wie unser Vater im Himmel. Dieses persönliche Wort hat mich überzeugt. Was für eine Kraft liegt in diesen Gedanken? Das kann ein Mensch aus sich heraus nicht schaffen. Dazu sind wir alle zu schwach. Das muss ein anderer sein, der einem Menschen solche Gedanken der Feindesliebe ins Herz gibt. In der Geschichte der Christenheit gibt es viele solcher Beispiele, wie Menschen durch die Kraft der Liebe Gottes in ihrem Herzen den Hass überwunden haben. Die Liebe, die Jesus gelebt hat, ist nicht irgendwann zu Ende. Sie ist nicht auszuschöpfen, zu erschöpfen. Sie lässt sich auch durch extreme Provokationen nicht davon abhalten, weiter zu lieben. in dieser Souveränität des Glaubens an Jesus, der die Feinde liebt, haben Menschen immer wieder das Böse mit Gutem überwunden. Die Frage ist, wie sieht es in dir aus, in deinem Herzen? Hast du auch die Sehnsucht nach dieser Kraft, auch denen verzeihen zu können, die dir große Verletzungen zugefügt haben? Dann schau auf Jesus, schau auf sein Kreuz. Jesus kommt als Mensch ohne Schutz der Engel. Er kämpft nicht gegen die Menschen, die ihn hassen, sondern gibt sein Leben für sie. Er liebt von unten herauf, weil er ganz unten steht als Mensch. Er liebt nicht von oben herab, von unten herauf. Er dient mir, damit ich dienen kann. Er liebt mich bedingungslos, verzeihend, damit ich lieben kann wie er. Die Kraft, Hass zu ertragen, kann nicht aus mir selber kommen, nur von ihm her. Sie ist ein Geschenk. Es kann immer wieder solche Situationen geben, in denen einer sich unterlegen, misshandelt, gedemütigt, verachtet fühlt. Und deshalb sind er auf Rache und Genugtuung. Es kann so weit kommen, dass in endlosen Grübeleien die Gedanken immer wieder um das kreisen, was mir Schlimmes zugefügt wurde. Warum hat der andere sich so verhalten? Wie konnte er nur? Wieso sieht er seine Schuld nicht ein? Warum ändert er sich nicht? Und dann greifen wir sehr schnell zu den Waffen des Hasses. Spitze Bemerkungen, Gesten, stechende Blicke. Sie zerstören alles, was an Beziehung noch da war zum anderen. Wie schnell werden wir da schwach und geben diesen Gefühlen des Hasses nach? Es widerstrebt unserer menschlichen Natur, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Es ist nicht das Normale, auf das Gute bedacht zu sein. Seinen Feind zu lieben, ist noch viel weiter weg vom natürlichen Normalen. Denen wohlgesonnen sein, die uns sympathisch sind, die nett zu uns sind, ja, das klar, aber doch nicht denen, die wir nicht leiden können. Und doch ist es der einzige Ausweg aus einem Konflikt, die Spirale der Eskalation aufzubrechen. Es ist schwer, wir werden es niemals in Vollkommenheit schaffen. Aber Jesus und seine Kraft ist stark im Ertragen des Hasses. In seiner Schwachheit als Mensch liegt seine Stärke, die Liebe, die alles aushält, die dem Hass vergibt. Es ist zum Staunen, diese Liebe, die durch Ohnmacht die Gewalt besiegt. Wenn ich dieses Bild vom leidenden Christus, der seine Feinde nicht hasst, sondern für sie betet, sie segnet, wenn ich dieses Bild in mich aufnehme, dann kann ich es unverlierbar in mir tragen, dann kann es mich prägen, mich umgestalten. Ich werde neu geschaffen zu seinem Vorbild, ein neuer Mensch, der Hass durch Liebe verwandelt, der selbst erlöst ist und für andere erlösend wirken kann. Die wahre Liebe hört nie auf, sie liebt bis zum Letzten. Der Liebende ist und bleibt verletzlich. Er gibt sich immer wieder eine Blöße. Er weiß, dass er hereingelegt, aufs Kreuz gelegt wird. Aber die Liebe macht frei. Sie ist so frei, dass sie auf alle Freiheiten verzichten kann. Für den anderen, aus Liebe zu ihm. In allen Beziehungen brauche ich diese Liebe. Als Ehemann und Ehefrau, als Vater und Mutter, als Sohn und Tochter, als Mitschwester und Mitbruder, als Kollegin, als Nachbar. Meine Liebe wird unvollkommen bleiben, aber wie gut, dass ich zu Christus gehen kann und er mir vergibt. Immer und immer wieder kann ich zu ihm kommen. Die Tür ist offen, egal was geschieht. Und am Ende wird er zeigen, wie die Liebe allen Hass überwindet, wie die Finsternis überwunden wird durch das Licht. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, schenkt uns diese großartige Hoffnung, dass wir einmal allen alles verzeihen können. Das wird der vollendete Himmel sein, wenn ich mir, ich dir, du mir, du dir, wenn wir uns alles verzeihen können, weil Gott uns alles verziehen hat. Davon können wir jetzt nur eine leise Ahnung bekommen. Aber mit dieser Ahnung im Herzen können wir den auferstandenen Christus bitten, komm du mit deiner Liebe zu mir, mit deiner Liebe, die jeden Hass überwindet. Ich wünsche es uns allen, dass wir diese Liebe, die kein Ende hat, erleben, spüren, dass Jesus zu jedem von uns persönlich kommt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass du mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste, nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe, nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Denn wer dahingibt, der empfängt, und wer selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Lieber Herr Jesus Christus, wir brauchen dich, wir brauchen deine Liebe. Du bist stärker als all der Hass, der sich in unserer Welt ausgebreitet hat. Du hast durch deinen Tod am Kreuz allen Hass, alle Feindschaft, alle finsteren Mächte besiegt. Durch deine Auferstehung haben wir Hoffnung. Hoffnung, dass du dein Friedensreich aufrichten wirst, dem es keinen Krieg, keinen Terror, kein Leid und keinen Tod mehr geben wird. Wir bitten dich jetzt für die Angehörigen der Menschen, die in Paris getötet wurden. Wir bitten dich für alle an Leib und Seele Verletzten, dass du ihnen nahe bist mit deiner Liebe. Wir bitten dich für Europa, um eine neue Umkehr zu dir, dass noch viel mehr Menschen erkennen, dass du allein die Quelle der Liebe bist und dass wir allein in dir Heil und Heilung finden können. Wir bitten dich für Israelis und Palästinenser um Versöhnung, um Wege zum Frieden. Besonders legen wir dir alle verfolgten Christen an dein Herz, unsere Schwestern und Brüder, schütze du sie, gib ihnen Mut und Kraft und stärke sie in ihrem Glauben. Lieber Herr Jesus, komme du in unsere von Hass, Leid und Tod verwundete Welt. Ja, Herr Jesus, komme bald. Amen. Wir singen miteinander das Lied, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Es steht unter der Nummer 428. 428.
Ganz herzlichen Dank für diese bewegenden Worte der Versöhnung, die ganz praktisch in unseren Alltag wirklich hineinreichen. Unsere Wunden finden Heilung in den Wunden Jesu. Und das darf unsere Identität bestimmen. Also das ist sicher etwas, dem wir noch lange nachdenken und nachglauben und dann auch nachlieben werden. Vielen Dank dafür. Also die Spenden am Ausgang, das Opfer, das wollen wir mitgeben für diese Versöhnungsbewegung. Also mit zum Evangeliumsdienst für Israel, was sie dort einlegen. Am nächsten Sonntag ist hier keine Bibelstunde. Denn da brauchen wir diesen Raum und alle Stühle. Wir haben unseren halbjährlichen Schwesterntag. Und vielen Dank, wenn Sie das auch denen weitersagen, die heute nicht da sind, dass also keine Bibelstunde ist. Und vielen Dank, wenn Sie auch für diesen Tag für uns beten, dass dieser Tag zu einer Tankstelle wird von dieser Kraft der Liebe, von der wir eben gehört haben. In 14 Tagen sind Sie wieder eingeladen, hier den ersten Advent mit uns zu feiern in der Bibelstunde. Da wird Schwester Karin Rudis hier die Botschaft haben. Am Mittwoch ist ja Buß- und Bettag. Da ist kein Mittwochkreis, aber eine Einladung, hier in Eidlingen am Abendmahlsgottesdienst teilzunehmen. Am Ausgang finden Sie noch zwei so Flyer, auf die ich Sie hinweisen möchte. Einmal hier diese Freizeit über Silvester für junge Frauen, Sternstunden vom 29. Dezember bis 2. Januar. Und dann finden Sie auch diesen Flyer, vielleicht schon vom letzten Mal, aber nochmal darauf hinweisen, für unser Freundestreffen, die Tagung in Stuttgart am 6. Januar. Die Flyer, die liegen da zum Mitnehmen und zum Weitergeben und Einladen. Wir freuen uns, wenn Sie da kommen können und sich den Termin frei halten. Und jetzt wird Pfarrer Hegele noch den Segen uns mit hineingeben in die nächste Woche.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Behüt sie Gott in der nächsten Woche.